Im Herbst 1809 bezog der 17-jährige Gustav Schwab die Tübinger Universität. Er war nicht glücklich über die neuen Verhältnisse. Als Theologe musste er im Stift wohnen, und er fühlte sich beengt durch die grauen Klostermauern, die strenge Zucht und die veraltete schwarze Tracht, die ihm unwürdig erschien. Ausgleich boten dann ein Freundeskreis und die Anregungen des Studiums. Und eine literarische Verbindung wurde gegründet, die sich zu regelmäßigen abendlichen Sitzungen traf, im Gasthof zum Lamm, am unteren Ende des kleinen schrägen Marktplatzes. Theologie, antike Poesie und deutsche Dichtung, diese Einflüsse bestimmten Schwab in seiner Tübinger Zeit, und diesen Einflüssen ist er immer treu geblieben. Ein Dichter ist er nicht gewesen, auch wenn seine Zeit ihn dafür hielt. Und doch ist seine Wirkung bis heute tiefer und nachhaltiger gewesen als die eines Großteils seiner literarischen Zeitgenossen, die ihm an Begabung und Schaffenskraft überlegen waren. Denn mit den Sagen des klassischen Altertums, die in der Stille und Muße seiner Gomaringer Zeit entstanden, hat Gustav Schwab ein Werk geschaffen, das Generationen Jugendlicher beeinflusst hat und das nahezu selbst ein klassisches Buch geworden ist. Seine Absicht war es, die nur bruchstückweise, in keinem Werk aber vollständig vorliegenden Sagen der Antike in einem großen Zyklus nachzuerzählen. Den Mittelpunkt sollte die Ilias, die Odyssee und die Aeneis bilden. Die Hauptquelle Schwabs waren Homer und Vergil, sowie das Epos des Quintus von Smyrna, das im 4. Jahrhundert nach Christus gedichtet wurde und von Schwab für ein klassisches Kunstwerk gehalten wurde. Weit mehr Schwierigkeiten aber boten die kleineren Sagen, denn hier, wo die Originale meist verloren waren, galt es zusammenzusuchen und mühsam aufzubauen, was dem Hörer heute als ein selbstverständliches Ganzes erscheint. So sind auch in der Sage von Herakles, die wir nun hören werden, die Berichte vieler verschiedener Autoren miteinander verwoben. Vor allem Apollodor und Diodor, daneben aber auch Sophokles, Euripides und Xenophon, Kallimachos, Theokrit, Claudian und Vergil.
Herakles war ein Sohn des Zeus und der Alkmene. Alkmene, eine Enkelin des Perseus. Der Stiefvater des Herakles hieß Amphitryon. Auch er war ein Enkel des Perseus und König von Tiryns, hatte jedoch diese Stadt verlassen, um in Theben zu wohnen. Hera, die Gemahlin des Zeus, hasste ihre Nebenbuhlerin Alkmene und gönnte ihr den Sohn nicht, von dessen Zukunft Zeus den Göttern selbst Großes verkündet hatte. Als daher Alkmene den Herakles geboren, glaubte sie ihn vor der Göttermutter in dem Palaste nicht sicher und setzte ihn an einem Platze aus, der noch in späten Zeiten das Heraklesfeld hieß. Hier wäre das Kind ohne Zweifel verschmachtet, wenn nicht ein wunderbarer Zufall seine Feindin Hera selbst von Athene begleitet des Weges geführt hätte. Athene betrachtete die schöne Gestalt des Kindes mit Verwunderung, erbarmte sich sein und bewog die Begleiterin, dem Kleinen ihre göttliche Brust zu reichen. Aber der Knabe sog viel kräftiger an der Brust, als sein Alter erwarten ließ. Hera empfand Schmerzen und warf das Kind unwillig zu Boden. Jetzt hob Athene dasselbe voll Mitleid wieder auf, trug es in die nahe Stadt und brachte es der Königin Alkmene als ein armes Findelkind, das sie aus Barmherzigkeit aufzuziehen bat. So war die leibliche Mutter aus Angst vor der Stiefmutter bereit gewesen, die Pflicht der natürlichen Liebe verleugnend ihr Kind umkommen zu lassen, und die Stiefmutter, die von natürlichem Hasse gegen dasselbe erfüllt ist, muss, ohne es zu wissen, ihren Feind vom Tode erretten. Ja, noch mehr. Herakles hatte nur ein paar Züge an Heras Brust getan, aber die wenigen Tropfen Göttermilch waren genügend, ihm Unsterblichkeit einzuflößen. Alkmene hatte indessen ihr Kind auf den ersten Blick erkannt und es freudig in die Wiege gelegt. Aber auch der Göttin blieb nicht verborgen, wer an ihrer Brust gelegen und wie leichtsinnig sie den Augenblick der Rache vorübergelassen habe. Sogleich schickte sie zwei entsetzliche Schlangen aus, die das Kind zu töten bestimmt, durch die offenen Pforten in Alkmenens Schlafgemach geschlichen kamen und, ehe die Dienerinnen des Gemaches und die schlummernde Mutter selbst es inne wurden, sich an der Wiege emporringelten und den Hals des Knaben zu umstricken anfingen. Der Knabe erwachte mit einem Schrei und richtete seinen Kopf auf. Das ungewohnte Halsband war ihm unbequem. Da gab er die erste Probe seiner Götterkraft und ergriff mit jeder Hand eine Schlange am Genick und erstickte.